Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sind die Superhelden des Fußballs. Hier ist Fußball MML mit Mike Nöcker, Micky Vogelsang und Lukas Beisenherz.
Micky Beisenherz ist ja auch ein bisschen der Spider-Man, ne? Bei uns hier, bei den Avengers von MML. Jetzt, seit er wieder im Dschungel war, bestimmt wurde er von einer Spinne gebissen und sieht jetzt aus wie Icke Hässler.
Warum habe ich eigentlich so angefangen? Unabhängig davon, dass ich natürlich alle Namen durcheinander gebracht habe, weil es Superheldenzeit ist im Kino, und zwar ab dem 15. Februar gibt es Black Panther, und das ist eine Marvel-Produktion. Da kann man sich ungefähr schon so halb vorstellen, im Kopf schon, Kopfkino schon anmachen und weiß, großartige Unterhaltung, tolle Bilder, tolle Animationen, Superheldenzeit. Und der größte Superheld-Fan, der größte Marvel-Fan bei Fußball MML ist Lukas, richtig?
Naja, von euch dreien dann schon, aber ich bin da so ein bisschen nerdig unterwegs und guck mir immer auf YouTube diese ganzen MCU-Schnipsel an. MCU ist das Marvel Cinematic Universe, und da gehört halt alles dazu, von Guardians of the Galaxy, der neue Spider-Man, Captain America, Thor. Und man muss halt irgendwie alles gesehen haben, weil alles aufeinander aufbaut. Es gibt da irgendwie eine Timeline, die kann man sich angucken. Die zu erklären würde allein 18 bis 32 Minuten dauern. Aber Black Panther war das erste Mal zu sehen in Captain America Civil War. Und der wurde übrigens witzigerweise am Flughafen Halle-Saale bei Leipzig gedreht, was ich ganz witzig fand. Und jetzt ist er quasi so das letzte Puzzlestück vor dem großen Spektakel im MCU, nämlich Avengers Infinity War. Irgendwie der nächste, das ist das nächste große, also darauf läuft jetzt alles zu. Alles, was vorher passiert ist, die letzten Jahre seit 2008, das kommt dann alles dort. Und man muss halt Black Panther noch schauen, um dann auch den Rest verstehen zu können.
Also, wer top vorbereitet sein will ins Finale, in das, wovon Lukas gerade erzählt hat.
Aufs große Schlachtfeld, man. Geht's raus und spielt's Avengers. Das wird das ganz große Ding. Und eins der Schlachtfelder, die dort dann bespielt werden, ist halt der Heimatplanet von Black Panther. Und deswegen ist dieser Film so wichtig.
So, und es war in Amerika in den ersten 24 Stunden der erfolgreichste Film aller Zeiten am Boxoffice. Insofern erwarte ich das natürlich auch von der Community. Geht's raus. Guckt Black Panther ab 15. Februar im Kino. 2 Stunden lang Top-Unterhaltung, unter anderem mit Musik von Kendrick Lamar und Weeknd und vor allen Dingen mit dem großen Forrest Whitaker als Schauspieler an der Seite von Michael B. Jordan. Wenn das nichts ist, Leute, dann weiß ich auch nicht.
Hier, aber eins sage ich dir noch. Black Panther, die schwarze Katze, ne? Nicht zu verwechseln mit Katze Schwarzenbeck. Das gilt auch für Franz Beckenbauer, falls er ins Kino will.
So, und jetzt lass uns anfangen, bitte. Micky ist noch in der Maske, der ist sofort da. Und da ich ja beschlossen habe, mich nicht mehr selber vorzustellen, übernimmt das jetzt ab sofort die Community. Also quasi ihr übernehmt das jetzt.
Fußball MML, der Sky-Podcast. Mit dem Fußballexperten schlechthin Lukas Vogelsang, Dschungelkönig Micky Beisenherz und dem Erfinder von Fußball MML, Mike Nöcker.
Nicht schlecht, also bis auf den Scheiß mit dem Dschungelkönig natürlich.
den kannst du wieder
mit
nicht mehr.
Mit dem Fußballexperten, das stimmt ja nix.
Wieso? Das stimmt gar nichts.
Fußballexperte bist du doch. Du bist ja Marvel-Experte jetzt. Du bist ja Marvel-Experte.
Okay, passt auf, einen nehmen wir noch und alle anderen, die wir bekommen haben, bringen wir dann ab nächste Woche rein.
Ja, und dann können wir ja vielleicht auch mal anfangen, über Fußball zu sprechen.
Michael Hartmann Rimines. Also, ach so, wartet, ich kann kurz Musik machen. Dann kann ich nämlich zu Fußball MML, der Sky-Podcast, begrüßen, unter anderem endlich wieder bei uns. Wir sind alle in einem Studio. Hallo, ja. Micky Beisenherz.
Guten Tag.
Lukas Vogelsang, extra eingereist aus Berlin, auch hier.
Und ich glaube es nicht, es ist Sonne in Hamburg.
Ja, ja.
Ich bin ausgestiegen am Hauptbahnhof und gedacht, bin ich richtig, ich wollte wieder einsteigen und weiterfahren. Ne?
Das konnte eigentlich nicht der Hamburg-Oder. Du hast gesagt, du wärst in Hamburg-Oder.
Ja, genau.
So, und da ich mich nicht mehr selber vorstelle, übernimmt das heute Michael Hartmann Jimenez, der eingesendet hat. Wie gesagt, alle anderen werden wir auch noch senden, aber in der nächsten Sendung. Hier ist sein Beitrag. Wer denn noch hier bei Fußball MML vorgestellt werden muss?
Ja, mein Sapperlot. Jetzt ist es soweit. Ich habe die Ehre, den Werbefuzzi, das Bindeglied den Chef der Drückerkolonne und Mutti der Fußball-MML-Kompanie anzusagen. Kommen Sie heraus, Herr Mike Nöcker.
So, so ist es richtig.
Fantastisch.
Aber man merkt, wir haben die geilste Community der Welt.
Das ist richtig.
Oder?
Ja.
Wir schreiben einfach irgendwas rein und zack. Übrigens hat sich Dominik Böhner beim letzten Mal beschwert, ihr erinnert euch, ne? Ja. Dominik Böhner hier, unser Chef quasi bei Sky, hat sich beschwert, wir reden zu viel über Fußball, hat er gesagt. Wir sollen mal wieder hier Tralafitti machen.
Ja, dann haben wir ja nun wirklich, da haben wir nur wirklich zufrieden gemacht.
Wollen wir vielleicht noch einen Einstieg in die Sendung?
Na komm, lass uns anfangen. Es ist, wir haben uns überlegt, Micky, da du ja 3 Wochen nicht da warst,
ja,
dass wir so ein bisschen dir so ein Flashback geben und einfach so mal über alle Themen reden, die so passiert sind und die du vielleicht gar nicht so mitbekommen hast.
Ja, Moment mal, ich war ja jetzt nicht irgendwo im türkischen Knast. Ich war ja nur in Australien, hatte durchaus ja auch Internetzugang. Also ein bisschen was mitbekommen von der Welt habe ich schon.
Ich habe ja gedacht, ist auch schön, dass du das türkischer Knast und Welt quasi ja, in 3 Sätzen aneinander bindest. Ich dachte, wir machen heute mal sozusagen so eine Special-Sendung. Alte Männer erzählen Dinge im Fernsehen. Ja, dann können wir ein bisschen über Uli Hoeneß sprechen, über Michael Reschke, über Peter Fischer von Eintracht Frankfurt und dann ist die Sendezeit wahrscheinlich auch schon rum. Ne?
Sehr schön. Aber wieso im Fernsehen? Du meinst heute, wenn wir heute Abend senden oder was?
Nein, jetzt. Also was so die letzte Zeit.
Ja, du sagst im Fernsehen. Wir sind
doch nicht
im Fernsehen.
Weil sie doch im Sportstudio
sind. Wir doch nicht.
Die alten Männer.
Ach, die alten Männer.
Also, so weit ist schon, dass du dich schon als alt empfindest.
Ja, Entschuldigung, ich bin fast 50. Ne? Also immer, wenn der Begriff, wenn der Satz endet mit alte Männer, schließe ich mich da mittlerweile schon mit ein.
Ja. Aber eigentlich hatte ich ja gedacht, wir machen eine super Überleitung von Black Panther irgendwie zu Superhelden und sprechen quasi, nachdem Batman nach Arsenal gegangen ist, über Batsman. Ne? Dein neuer Liebling wahrscheinlich
hier,
nach dem Köln-Spiel.
Von der Nahles der Liebling, hier, der Batchy oder wie der heißt.
Nein, der Batsman, der Batscher...
Der Batchy.
Ach, der Batchy, okay.
Der nennt sich selber so.
Ey, kannst du mir einmal...
Auf den sozialen Netzwerken.
Wie nennt er sich? Batchman?
Batsman.
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 Je häufiger man das sagt, desto bekloppter klingt es.
Ja, aber das war doch kein schlechter Einstand, oder? 2 Tore, 1 Vorlage.
Fantastisch. Also, ich war sehr überrascht, als ich das...
Wer hat auf der Position eigentlich vorher gespielt?
Keine Ahnung, erinnere ich mich nicht. Es ist echt faszinierend, dass man so als BVB-Fan permanent einfach wie so eine... Man kommt sich so ein bisschen vor wie Ingrid Steeger, von einfach ganz vielen Männern enttäuscht. Ist man als BVB-Fan eigentlich nur noch damit beschäftigt, immer irgendwelche Verflossenen zu verdrängen? Also ich meine, Dembele ist ja auch gerade erst ein halbes Jahr her. Jetzt ist schon wieder der Nächste da, über den man sagen muss, wen, den kenne ich nicht. Das ist wirklich...
Entschuldige.
Ja, aber ist ja so.
Von Männern enttäuscht, BVB, der Ingrid Steeger der Bundesliga. Ja.
Großartig. Naja,
ist doch so. Ist doch toll.
Ja.
Aber könnt ihr denn als Sympathisanten des Vereins den überhaupt richtig aussprechen? Weil ich muss mir da keine Mühe...
Wer ist der denn? Batshuayi, ne? Batshuayi.
Wie würdest du den denn aussprechen?
So wie ihr.
Ja.
Ja. Ja, Jörg Montora hat das am Sonntag gut hinbekommen, ich habe nicht richtig zugehört, da hätte ich einfach was lernen können.
Und der hat wahrscheinlich immer direkt sofort auf seine Gäste verwiesen und gesagt, hier, fang du mal an.
Ne? Also, im Fernsehen haben sie ja gesagt, Machi Batshuayi. Glaube ich.
Machi, wieso der Machi? Da ist doch Michi.
Michi, Entschuldigung.
Also wenn sie schon mit dem Vornamen schon falsch anfangen.
Michi Batshuayi. Und mein Sohn hat immer gesagt, das ist falsch.
Okay.
Aber ich weiß nicht, warum.
Ja, Kinder, ja, weil ich kann ja sagen, warum. Weil Kinder grundsätzlich widersprechen und sich widersetzen.
Ach so.
Du hast ihm natürlich, wie sie es gehört, getafelt und gesagt so.
Ich habe nach dem Debüt 2 Tore, 1 Vorlage die große Angst, dass der im Sommer wieder in der Premier League ist. So. Zack, ja. Der ist gleich nach England geht.
Ja. Meinst du, er wird wieder, kann natürlich sein.
Nee, tatsächlich ist übrigens, ich habe heute Morgen frisch in der Süddeutschen gelesen, dass Antonio Conte vor einem Abschied bei Chelsea steht, weil sie 1-4 zweimal in Folge und 3-0. Ja. Und seit mehr als 20 Jahren gab es das nicht mehr, dass Chelsea zweimal in Folge so hoch verloren hat. Und Conte sagt, morgen ist ein weiterer Tag, ich bin entweder Trainer bei Chelsea oder nicht. Und Luis Enrique ist irgendwie schon in den Startlöchern. Ja. Es kann also sein, dass Conte geht. Dann übrigens steigen die Aktien von Borussia Dortmund und die Chancen, tatsächlich diesen jungen Mann aus Belgien dann auch zu halten. Weil der Conte war ja sehr, sehr verärgert, dass er zu Borussia Dortmund verliehen wurde.
Ja.
Also er wollte das nicht, aber okay, gut, ja. Antonio Contes Verhältnis zu Stürmern ist ja spätestens seit, wie heißt Mist, ey, Mann. Ich krieg die Namen heute schon wieder nicht hin.
Ach, du meinst Diego Costa?
Ja, Diego Costa, genau. Ich war bei Douglas Costa und dann war ich wieder ganz weit weg. Na, hat er den auch vergrault.
Ja.
Und deswegen, schwieriges Thema. Aber ich glaube tatsächlich, ein Trainerwechsel bei Chelsea wäre die größte Chance von Borussia Dortmund, diesen Spieler, der ja ganz gut zu passen scheint, kann man nach einem Spiel noch nicht
sagen. Ich wollte es gerade sagen, ich verfolge das nur irgendwie, wie dann natürlich dann auch die Bild und so schon wieder sagt, irgendwie ist das jetzt einer, haben sie eine Chance, den langfristig zu halten und machen sich schon unfassbar viele Gedanken, wo du sagst, ey Leute, der hat ein Spiel gemacht, ein gutes Spiel, keine Frage, aber auch daran kannst du wieder erkennen, wie hochspekulativ das mittlerweile alles ist, wo du denkst, ey, lass dir wenigstens mal so 5 Spiele gemacht haben. Er wäre ja nun auch beileibe nicht der erste Fußballer, der bei seinem ersten Spiel großartig einschlägt und es dann war. Es, schöne Grüße an Martin Fehnin,
2008 gegen Hertha BSC im Olympiastadion, da war ich da. Ja. 3 Tore gegen Hertha BSC und dann nie wieder was von ihm gehört. Aber wisst ihr, wer der letzte Dortmunder war, der bei seinem Debüt 3 Torbeteiligung hatte?
Wahrscheinlich Julian Schieber. Oder
nee, so. Aubameyang, der hat 3 Tore gemacht bei seinem Debüt.
Wer?
Also, das ist lange her.
Ingrid Steger weint gerade, ohne es zu wissen.
Lange her. Ja. So, ihr seid mir ein paar Bagaluten, muss ich mal sagen. Da haben wir so viele Themen gerade angesprochen und wie so ein Magnet landet ihr erstmal bei Borussia Dortmund.
Ich wollte das ganz am Anfang einfach abarbeiten, damit wir gar nicht mehr dahin müssen. Aber komm, der Übergang. Du legst es hin und der liegt ja quasi auf der Torlinie. Du erzählst was von Black Panther und Superhelden und dann machen wir nichts über Batzmann. Also das musste ja irgendwie...
Batzmann, ey.
Das hätten wir aber in der Mitte nochmal sagen können, wenn wir ja nochmal an den Film erinnern, wie groß
dann reden wir nochmal über Batzmann. Das hast du jetzt davon. Ich würde ja tatsächlich, weil Micky, wir wollten ja so ein bisschen Recap machen, ich würde gerne mit Micky über folgendes Zitat reden.
Also was ich nur merke ist, wenn man wirklich heftigst gejetlaggt ist und man setzt sich hier in diese Runde, kommt man sich wirklich vor wie so ein Schlaganfallpatient. Entweder man kommt sich vor, als hätte man einen, oder man ist kurz davor, einen zu kriegen.
Aber zum Thema Männer, die öffentlich Dinge sagen. Folgendes Zitat lese ich dir nochmal vor. Zu Russland habe ich eine ganz klare Meinung. Wir Deutschen machen einen Riesenfehler, dass wir dieses Land permanent attackieren. Es wäre viel besser, wenn wir kooperieren würden. Ja. Denn wir werden dort gar nichts verändern durch Aggression. Ich bin nicht der Meinung, dass immer nur die Russen schuld waren, dass diese Krim-Geschichte passiert ist. Während die NATO immer näher herangerückt ist.
Bitte, und da kann ich nur sagen, der Russe. Das ist erstaunlich, dass ausgerechnet Uli Hoeneß sowas sagt. Ne? Also ein, wie soll man das sagen, ein Schurkensystem, in dem sich der Vorsitzende quasi alles nimmt, was ihm gefällt. Das ist natürlich dem Hoeneß, da sagt er, ja, da kann ich mich mit identifizieren. Ist denn dann jetzt eigentlich Leon Goretzka quasi die Krim der Bundesliga, ne? Die einfach Hoeneß einfach mal so annektiert hat, ne? Oder vielleicht ist es auch schon
man kann ja froh sein gewesen. Man kann ja froh sein, dass die Krim nicht in katalanische Hände gefallen ist.
So
ist es nämlich.
Ja. So.
Ja, Hoeneß, ne? Also was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass er wirklich aus den Verfehlungen in der Präknastphase wirklich, da hat er gar nichts gelernt, ne? Also das gerade das Talkshows ihm und die Aussagen dort massiv zum Nachteil gereichen sollen, das hat ihm irgendwie, weiß ich nicht,
aber wohl niemand man, aber erzählt. Aber muss man ihm nicht als Autor, Journalist und Beobachter der Bundesliga dankbar sein? Dass er einfach alles, also er entwickelt ja solche Sätze nicht vorher, sondern die passieren ja aus der Lameng. Ja? Ja. Die passieren ja quasi beim Denken, kommt er irgendwie Hölzchen aufs Stöckchen und dann kommt er und am Ende ist er bei der Krim.
Ja.
Muss man nicht dankbar sein, also ähnlich wie man auch dem HSV dankbar sein muss, dass da immer was los ist und da plötzlich hier ja auch Putschversuche und so. Ja. Muss man denen und jemandem wie Hoeneß nicht dankbar sein, dass sowas noch geht? Also dass jemand eben quasi einfach alles raushaut, was ihm so in den Sinn kommt?
Ja, natürlich, das ist ja auch schön und ich denke, er wird den Gegenwind ja auch noch am ehesten aushalten. Aber Blödsinn bleibt es natürlich trotzdem. Ne? So, aber schön, also bitte, er soll bloß nie aufhören damit.
Vor allen Dingen, weil du gerade Blödsinn sagst, es ist ja dasselbe öffentliche Interview gewesen, in dem er auch gesagt hat, er wird Jupp Heynckes weiterhin charmeurisieren. Ja. Und wenn er dann nackt vor ihm stünde, dann würde sich der Jupp schon in die richtige Richtung bewegen. Es ist schon Wahnsinn, was man alles in einem Interview so erzählen kann.
Also eins kann ich mit Sicherheit sagen, wenn Uli Hoeneß nackt vor mir stünde, wüsste ich genau, in welche Richtung ich mich bewegen würde.
langsam zurück, oder?
Ja, mit Sicherheit nicht auf ihn zu.
Aber es ist ganz interessant, weil diese Art der Schamoffensive von Uli Hoeneß, schrieb ja Philipp Seldorf in der SZ, ist ja schon sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
Das kann man in dem Falle sagen. Das wollte ich gerade auch schon, sagen. Es wedelt heftig bei Uli Hoeneß. Aber gut, ja, er ist ja auch eine andere Generation. Da ist das Schamisieren.
Da war der gepflegte Herrenwitz noch irgendwie so gang und gäbe.
Nein, da war der gepflegte Herrenwitz Reporter von der ARD und stand unten im Spielertunnel. Ja, grüß dich. Da hatte der gepflegte Herrenwitz noch einen Schnäuzer und war hoch angesehener Reporter. Ja,
und hatte drei Gläser Weißbier drin, oder?
Ja, eben.
Ne? So. Ja, aber ist schon interessant. Also auch interessant, vielleicht ja auch so, Szenario. Die waren ja zusammen beim Horizont Sportbusiness, beim Spobis, ja. So das Branchentreffen, ja. Für Marketing, für Fußballmanager und so weiter und so fort.
Ja.
Und da gab es ein Podium und da saßen Tönnies und Uli Hoeneß zusammen auf einem Podium. Okay. So, und Tönnies ist ja nun tatsächlich ein sehr bekannter Freund von Putin.
Ja.
Möglicherweise haben die das irgendwie so auspaldobert, so nach dem Motto, pass auf, hier, der Putin ist ja mein Freund und der braucht mal eine Schamoffensive in Deutschland, weil die Deutschen alle das nicht so toll finden irgendwie mit Russland und so.
Ja.
Und da du mir ja jetzt den Goretzka geklaut hast, musst du jetzt Folgendes machen. Du sagst, dass das mit der Krim gar nicht das Problem der Russen ist und dann sind wir quitt.
Ach so, und meinst du, wenn Uli Hoeneß sowas öffentlich sagt, dann sind die Deutschen alle, sagen sofort, naja, komm, dann...
Das war doch immer so, oder?
Das ist doch in Ordnung.
Okay. Bitte.
Ja, bitte. Also wenn ich Putin wäre, ich würde mich in Deutschland jetzt nicht von einem Kriminellen verteidigen lassen. Aber gut, ne? Sei es drum.
Übrigens, apropos Spobis, ich stand an der Theke, Abendveranstaltung.
Ganz kurz übrigens, ich stelle mir gerade vor, wenn jetzt Tönnies und Hoeneß gemeinsam einen Abend aussehen, da auf so einem Sportbiss, da tanzen die Schweine doch auf dem Tisch. Ja, naja, ja. Komm.
Auf jeden Fall stehe ich an der Theke und möchte mir ein Glas Wein holen und dann
kommt Uli Hoeneß und sagt, kann ich Ihnen eine Tanzkarte reichen?
Genau. Nein, es kommt Andreas zu mir, Andreas Schrader, sagt, hallo, ich bin Andreas, ich bin größter Fan von Fußball MML. So, das ist nett, ne? Super Typ und so weiter und so fort. Und dann wurde es sehr lustig, weil ich ihn dann irgendwann fragte, was er denn so beruflich machte. Und dann sagte er, er hätte in der Nähe von Aachen eine Beratung, PRM heißt die, PRM Institute, hat eine Beratung, ich sag, und was beratet ihr? Ja, so juristische Fragen und vor allen Dingen auch schulen wir Menschen bei Verhandlungstaktiken. Wenn ihr also, und jetzt kommt's, euren Rinti-Deal demnächst verhandelt, stehe ich euch mit Rat und Tat zur Verfügung.
Guter Mann.
Andreas, so, Job. Solche Sachen erlebt man, wenn man einen Fußball-Podcast macht, auf dem Spobis in Düsseldorf.
Top.
Grüße, super. Andreas.
Da habt ihr noch ein bisschen Hundefutter in die Pfanne und dann abends noch, genau. Lecker.
Ja. So, zurück zum Thema. Ja. Wir haben wir die Russen abgehandelt? Ja, ne?
Bis auf weiteres, ja, ne? Oder?
Naja, aber ich finde, man musste ja schon mal noch was zu sagen. Also wenn man nicht den Irrsinn von Uli Hoeneß ja nicht unkommentiert so im Raum stehen lassen kann. Aber ja, also ich weiß nicht, ich fand das ganz beeindruckend, dass das so wirklich so die Woche war von dem, wo Menschen Dinge in der Öffentlichkeit sagen, für die sie sich hinterher verantworten müssen, weil sie entweder sehr populär sind oder sehr unpopulär. Also es war ja nicht nur Hoeneß, der irgendwie beim Interview plötzlich über Putin und die Krim sprach, sondern dann sind wir relativ schnell, sind wir dann bei Peter Fischer von Eintracht Frankfurt, der wiederum was sehr Populäres gesagt hat und dann damit im aktuellen Sportstudio sich verteidigen musste.
Populär oder populistisch?
Das ist ja die Frage. Das können wir ja vielleicht noch aufarbeiten. Also es geht ja tatsächlich, also wer das Medienecho auf diesen Auftritt beim aktuellen Sportstudio verfolgt hat, da geht es ja in beide Richtungen. Ne? Also es ist sehr, sehr gespalten. Also Philipp Köster von Elf Freunde hat sich als Sternstimme auch zu Wort gemeldet.
Um einmal kurz zu sagen, worum es geht für den Fall, dass irgendjemand das nicht mitbekommen hat. Also Eintracht Frankfurt im verkürzten Sinne will sämtliche Mitglieder, die in gleichzeitig auch bei Eintracht Frankfurt, die gleichzeitig auch Mitglieder der AfD sind, rausschmeißen. So.
Ja, also schon da und ich habe mich da wirklich eingelesen, habe ich gesagt, ist das, also es geht ja viel da in dieser Sache, weil geht es viel um Differenzierung und um Wortlaut.
Ja.
Und er sagt ja gar nicht, ich will die rausschmeißen. Er hat gesagt, es ist ein Denkanstoß. Er hat gesagt, wenn ich quasi eine Partei unterstütze, die in ihrer Spitze für diese Werte steht, die quasi die AfD-Spitze vermittelt, dann ist das nicht vereinbar mit den Werten, die in der Satzung von Eintracht Frankfurt stehen. Gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, für freiheitliche Grundwerte. Ja. Ja. Dann sagt er, pass auf, ich werde nicht jeden unserer Mitglieder nach seiner Wahl, also nach der seiner Stimmenabgabe befragen. Ja. Aber ich werde einen Denkanschuss geben, dass das nicht miteinander vereinbar ist.
Ja.
So, das war das. Das ist eine Haltung. Da habe ich schon ein großes Problem damit, wenn da journalistisch der Kampf gegen die AfD, da fängt es nämlich schon an. Ja. Peter Fischer kämpft gegen die AfD. Das ist ja auch schon falsch, sondern da hat jemand eine Haltung, der sagt, pass auf, es ist entweder die Werte, die quasi Gauland und Weidel vermitteln, diese Werte sind unvereinbar mit den Werten, für die ich stehe als Präsident
von Eintracht Frankfurt. Da hat er ja auch völlig recht, das ist übrigens auch unvereinbar mit den Werten, die die Liga ja auch vertritt oder der DFB, die sich permanent in teuren Marketingkampagnen gegen Rassismus einsetzen. Dann funktioniert das doch nicht miteinander.
Und dann jetzt übrigens noch Side-Effekt, ne, den SV Babelsberg 09 verdammen zu wollen aus der vierten Liga, weil sie sich weigern, glaube 7.000 Euro Strafe zu bezahlen, die sie bezahlen müssen, weil ihre Fans die Fans von Chemnitz als Nazischweine beschimpft haben.
Ja.
Also es gibt eine Strafe vom Nordostdeutschen Fußballverband gegen die Fans vom SV Babelsberg, die Chemnitzer Fans in einer sehr aufgeheizten Stimmung als Nazischweine beschimpft haben.
Ja.
Stopp, kleine Korrektur von meiner Seite. Das war natürlich im Eifer des Gefechts und komplett ohne Skript. Deswegen sorry dafür, dass es passiert ist. Der Verein heißt natürlich Babelsberg 03 und die Fans sind auch nicht die von Chemnitz, sondern die von Cottbus. Und gemeint sind, wenn wir schon dabei sind, natürlich auch nur die tatsächlich Nazis gewesen sind. So, und jetzt bitte weiter bei Fußball MML.
Ja, was Fischer natürlich, also ich finde die Haltung von Fischer total richtig. Sie ist auch meines Erachtens dahingehend nicht populistisch, als er ja einfach nur ganz klar die Haltung des Vereines nochmal offenlegt und sagt, dass das verträgt sich nicht miteinander. Abgesehen davon wäre ja auch Populismus. Es ist, glaube ich, im Fußball, wo die Fans en gros ja jetzt auch nicht unbedingt zur intellektuellen Speerspitze des Landes zählen, ist es ja auch nicht unbedingt eine Aussage, die dazu beiträgt, Mitglieder, ohne Ende neue Mitglieder zu gewinnen, sondern tendenziell macht man sich da ja auch etwas unpopulär in Fußballerkreisen, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Schnittmenge zwischen AfD-Wählern und Fußballfans jetzt nicht allzu gering ist.
Aber jetzt arbeiten wir das nochmal kurz auf. Also du hast ja quasi einen Präsidenten bei Eintracht Frankfurt, der sagt, das lässt sich nicht vereinbaren, was sich übrigens witzigerweise an einem Satz festmachen lässt. Gauland hat ja mal gesagt, die Menschen mögen einen Boateng, aber sie würden einen Boateng nicht als Nachbarn haben wollen,
richtig,
meinte Jerome Boateng.
Richtig.
Nun kann natürlich aber ein Verein, der selbst einen Boateng im Kader hat, nämlich Kevin Prince Boateng, natürlich damit nicht konform gehen, sondern muss sich, finde ich, dagegen stellen.
Ja, vor allen Dingen jemand, der sich so einsetzt gegen Rassismus wie Kevin Prince Boateng.
Du kannst nicht, der ja sogar mal vor der UNO gesprochen hat gegen Rassismus.
Ja.
Und dann, finde ich, kannst du als Haltung das haben und sagen, pass auf, das ist nicht vereinbar mit unseren Werten, weil wir proklamieren ja auch Multikulti-Truppe. Ich war ja mit Freddy Bobic bei Vontora, da haben wir lange drüber gesprochen, wie sehr diese Mannschaft ja quasi auch aus vielen Nationalitäten besteht. Dann ist das ganz klar. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo sich alle quasi über Sven Voss vom aktuellen Sportstudio alteriert haben, beziehungsweise die Debatte beginnt dann da. In dem Moment, wo Peter Fischer ins aktuelle Sportstudio kommt, quasi nach seiner Wiederwahl als Präsident und Sven Voss im aktuellen Sportstudio sagt, war das nicht als Thema auf die AfD draufzuhauen, auch für sie gut, für ihre Wiederwahl.
Ja.
Was absurd ist, weil er stand als einziger Kandidat zur Wahl und wäre eh wiedergewählt worden.
Ja.
Und dann erzählt ja Peter Fischer quasi, es war eher ein Thema, was dir keine Stimmen bringt, erzählt dann aber davon, dass er 500 neue Mitglieder im Verein hat und aber bestimmt 10-mal so viele Hassmails bekommen hat.
Und das wird ja wohl auch so sein.
Und wenn ich noch mal ganz kurz sagen darf, ein Interview mit einer kritischen Frage anzufangen, egal ob sie absurd ist oder nicht, ist ja per se erstmal kein Verbrechen, sondern möglicherweise sogar aus journalistischer Sicht ein ganz guter Auftakt. Also immer nur gefällige Fragen zu stellen, ist ja jetzt, kriegst ja auch kein vernünftiges
Interview. Weil das natürlich dann auch so ein bisschen die pseudokritische Frage
ist. Ne? Absolut. Aber ich wollte nur sagen, also nicht per se, nur weil man sich gegen sozusagen als Fragesteller gegen eine im Kern gute Tat oder gute Aktion stellt, das macht einen noch nicht zu einem schlechten Journalisten.
Nein, überhaupt nicht.
Naja, hat ihm ja letztendlich einen umgekehrten Populismus vorgeworfen und ist ja deshalb also, ist ja Sven Voss wiederum, der Fernsehjournalist, vom Printjournalismus da dort ins Kreuzfeuer geraten, die gesagt haben, pass auf, wie kann man denn quasi als Journalist den Peter Fischer, der das öffentlich macht, quasi in der Haltung gegen die AfD, wie kann man den denn so angehen? So. Und ich glaube, dass wir da an einen Punkt kommen, weil es nicht nur um Eintracht Frankfurt und Peter Fischer geht, sondern auch um die generelle Haltung und den Umgang mit der AfD. Weil wir kommen an einen Punkt, wo du quasi klar sagen kannst, die Haltung der AfD-Führung, ja, der Führungsspitze, ist nicht vereinbar mit dem, was bei uns in der Satzung steht. Das ist auch, dieser Denkanschluss ist vollkommen okay. Die Haltung dahinter ist gut. Das Problem ist aber, es gibt zwei Zitate und die habe ich vorbereitet, deswegen würde ich euch das gerne nochmal vorlesen. Das erste Zitat ist, es verträgt sich nicht mit unserer Satzung, AfD zu wählen. Zack, richtig, fertig. Aber er hat auch noch was anderes gesagt. Es gibt für die braune Brut keinen Platz. Solange ich da bin, wird es keine Nazis bei Eintracht Frankfurt geben. Und da fängt das Problem an, weil du damit sagst, 6 Millionen Wähler der AfD, und das hat ja auch Sven Voss gesagt, sind in Bausch und Bogen alle Nazis. Was du damit aber machst, ist, du gießt Wasser auf die Mühlen der AfD, weil du natürlich deren Opfermythos bestärkst. Wir werden wieder ausgegrenzt. Sowieso. Und diese Reaktion gab es ja auch gleich. Klar. Es war die Reaktion, das ist ja, und das ist ja wieder das, was die AfD immer macht, und da fängt das Absurde an, das ist ja wie die Ausgrenzung der Juden im Dritten Reich, was ich in Interviews mit AfD-Politikern auch schon oft gehört habe. So. Ja. Aber was du halt machst, wenn du das vermengst, du kannst ja sagen, klare Haltung gegen das, was die AfD-Führung so von sich gibt, aber du kannst, finde ich, dann wieder Bausch und Bogen alle als Nazis beschimpfen, mit der Nazi-Keule kommen. Ab da ist es nicht differenziert genug und ab da wird es schwierig.
Ist halt immer schwer, aber der Fußball ist auch nicht unbedingt sowieso der richtige Rahmen, um Dinge differenziert auseinanderzunehmen. Also wie gesagt, ich sehe es ja, ich sehe es auch so, dass es immer gefährlich ist, das in einen Topf zu schmeißen. Da muss ich mich nur selber zitieren. Ich sage ja, nicht alle AfD-Wähler sind schlechte Menschen, aber alle AfD-Wähler wählen schlechte Menschen. Denn die AfD-Politiker sind für mich definitiv nahezu ausnahmslos alles ganz miese Typen.
Aber dann sind wir ja relativ nah beieinander an dem Punkt.
Ja, also ich finde auch, wenn der Fußball irgendwie nicht in der Lage ist, Themen differenziert zu betrachten, dann machen wir das halt.
So.
Dafür heißen wir ja Fußball-MML, dann übernehmen wir die Rolle.
Wir können übrigens aber aktiv als die drei, die wir hier sitzen, was machen, um die AfD zu schwächen. Wir können Ihnen eine Prognose um 25% geben für die nächste Bundestagswahl, dann schaffen Sie maximal 8.
Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Also, nur mal das ist eine sehr gute Idee. Also ganz kurz mal schriftlich, Fußball-MML prognostiziert 25% für die AfD bei der nächsten Bundestagswahl, egal wann sie kommt, egal ob noch in diesem Jahr oder erst in dreien. Ja, sind wir uns einig.
Da sind wir uns einig. Aber wir hatten doch vorher, wir sind ja im Auto hergefahren. Du hattest noch einen guten Punkt, den du vorhin gesagt hast,
Mike. Auf den Punkt wollte ich gerade hinaus. Und das ist, glaube ich, auch immer die Schwierigkeit in einer solchen Debatte. Das eine ist, das hat mir mal jemand in Dortmund gesagt, guck dir dieses Stadion an, 80.000, das ist auch immer nicht nur 80.000 Dortmund-Fans, 80.000 Freunde und so weiter und so fort. Dein ein Verein. Sondern das ist auch ein Querschnitt der Bundesrepublik Deutschland.
Geh mal von der U-Bahn-Station bis zum Stadion.
Also das muss man sich immer einmal nochmal im Kopf haben. Und das Zweite ist eben die große Schwierigkeit bei der Abgrenzung, bei der wir gerade waren. Also grundsätzlich, ich komme aus einem sehr politischen Verein. Ich habe mehrfach in dieser Sendung gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass der Sport politischer wird. Siehe Dennis Naki beispielsweise jetzt lebenslang vom türkischen Verband gesperrt, weil er einen Facebook-Post losgelassen hat.
Das im Gegensatz übrigens wie heißt jetzt der Brasilianer? Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Na
was ist er denn jetzt? Der Vergewaltiger.
Achso, Robinho.
Ja, Robinho, kein Problem. Da hat Robinho der türkische Verband kein Problem.
Hat kein Problem.
Aber jetzt sind wir ja mittendrin zwischen Entnazifizierung und Entnakifizierung.
So. Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Ist ein sehr schönes, manchmal in Vergessenheit, insbesondere in Social Media.
War das von Black Panther?
Nein, das war von Voltaire. Ach,
Thomas Voltaire.
Der andere.
Thomas Voltaire, jahrelang Profi bei Werder Bremen.
Natürlich.
Aber ich glaube, das ist ein relativ gutes Zitat und auch ein relativ, relativ gutes Pendel auch, nach denen man seine Aktionen ausrichten sollte. Weil ich eben am Anfang, glaube ich, auch den Fehler gemacht habe, erstmal per se alle AfD-Wähler als Nazis zu beschimpfen.
Ja.
Ich finde aber herzugehen und zu sagen, gut, das ist nicht meine Meinung. Ja. Wir setzen uns sehr stark und sehr konsequent gegen Rassismus ein, gegen Homophobie und so weiter und so fort, ist total richtig, auch herzugehen und zu sagen, die Ansichten der AfD passen nicht zu den Werten von Eintracht Frankfurt, von Borussia Dortmund, von Bayern München, von hoffentlich von jedem Verein. Das ist alles richtig, aber ich glaube, das mit dem Ausgrenzen wird es dann am Ende des Tages schwierig, weil du dann ja auch tatsächlich, so blöd das klingt, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt,
ja,
weil die AfD ist eine
demokratisch gewählte Partei.
Partei. Ja, ich zucke dabei zusammen.
Ich weiß.
Eine demokratisch gewählte Partei, sie ist nicht verboten, sie gehört zum demokratischen Spektrum. Und es ist halt sehr undemokratisch, wenn man einzelne demokratische Parteien ausgrenzt. Und ich wirklich stammel bei diesem Satz, weil natürlich will jeder von uns irgendwie die AfD ausgrenzen, aber ich glaube, Demokratie vorleben und Demokratie leben lassen, indem man Meinung sozusagen akzeptiert, sie dann aber auch stellt und sich dann damit auseinandersetzt, ist, glaube ich, ein besseres Mittel als so eine knallharte Ausgrenzungsgeschichte.
Ja, ich weiß, das ist, ich glaube, das werden wir auch in der heutigen Folge nicht lösen können, weil das ist auf der einen Seite, das stimmt, auf der anderen Seite diesen völlig, nein, nicht völlig neu, kann man nicht sagen, aber diesen salonfähig gewordenen Ton, dem weiter so viel Raum zu geben, ist auf der anderen Seite auch schwierig. Also ich meine, Trump ist auch ein demokratisch gewählter Präsident und trotzdem hat er einer neuen Dimension der Spaltung, der Ressentiments, des Rassismus und viele anderer schlechter Eigenschaften, die eine Gesellschaft natürlich immer schon hatte, Tür und Tor geöffnet und dadurch wurde es halt auch hoffähig. Also da gibt es schlussendlich auch keine wirkliche Lösung für das ganze Thema. Ich verstehe natürlich, klar, freiheitlich-demokratische Grundordnung, das ist richtig, aber ich finde trotzdem, wenn man als Verein bestimmte Werte hat und die sind in der Satzung festgelegt und dann gibt es eine Partei, die so massiv dagegen verstößt und zwar jetzt nicht unbedingt von Wählerseiten, sondern von Funktionärseiten, finde ich es absolut legitim zu sagen, pass auf, das passt einfach nicht zu uns.
Ja, aber du siehst ja, wie sehr eine Spaltung schon gegeben ist, wenn auf der einen Seite treten 500 Menschen oder mehr in den Verein ein, auf der anderen Seite schicken Hunderte von Menschen Hassmails, das heißt, die Polarisierung findet statt. Und ich sag dir noch einmal, wenn du zu sehr in die Gefahr, also die Gefahr eines falschen Populismus, auch eines dann auf den Populismus reagierenden Populismus, ist so, das ist so diffizil und ein so schmaler Grat, dass du eben siehst, du musst eben aufpassen, wenn du nämlich ganz klar diese Verurteilung vornimmst.
Ja.
Und da sage ich deswegen diese zwei Zitate. Natürlich gegen die Satzung, aber pauschal die braune Keule schwingen, damit verhärtest du die Fronten so, dass du keine Zwischentöne mehr zulassen kannst. Und dann haben wir wiederum auch ein Problem, weil dann stehen sich die Leute für immer unvereinbar gegenüber. Und das ist ja das Schwerste, was
dir passieren kann. Also das ist definitiv der Fall. Also ich wehre mich auch dagegen, jeden speziell AfD-Wähler pauschal als Nazi zu bezeichnen. Weil das ist de facto nicht so. Ich weiß, man würde sich sehr leicht damit tun, speziell bei einem Publikum wie das, was wir regelmäßig bespielen, das einfach so zu sagen. Da holt man sich den Gesinnungsapplaus ab, aber so einfach ist es dann tatsächlich nicht. Schwierig. Also nicht schwierig ist es tatsächlich, wenn man tatsächlich sagt, dass das sehr unglücklich ist, diese zwei Sachen ineinander zu mixen.
Ja, ich finde bei diesen Zitaten, deswegen hatte ich sie auch rausgesucht, da beginnt es halt. Da musst du einsetzen und da musst du ganz klar sagen, da muss man. Und das obliegt uns dann auch als Journalist, dort musst du mehr als auch in jeder anderen Zeit zuvor, die ich zumindest erlebt habe, als bald 33-Jähriger, musst du einfach differenzieren. Und das ist schwer und das kostet Zeit und das kostet Mühe und man wird viel gegen Wände rennen. Aber mich hat es einfach sehr berührt am Wochenende und hat auch sehr nachgehalten, dass eben diese Wahnsinnsreaktionen kamen. Eben Voss reagiert auf Fischer, Köster reagiert auf Voss, ich reagiere auf Köster und dann jeder hat dann wieder eine andere Meinung dazu. Also es ist sehr interessant. Da siehst du aber, wie dieses Thema eben auch gerade dort lebt. Und
AfD und Lukas Vogel sagen beide ganz nah an 33.
So. Ich wusste aber, dass du es machst, als ich die Zahl gesagt habe. Ich habe nur darauf gewartet. Pass auf, aber dann kommen wir mal von populären Aussagen im aktuellen Sportstudio.
Nee, aber dann lass mich bitte eine Sache noch dazu sagen, weil den Punkt würde ich noch gerne machen. Vielleicht hilft es, wenn man nicht immer nur sozusagen auf das Böse zeigt, und sagt, ihr seid Schmuddelkinder, ihr seid Nazis, ihr seid rechtes Pack, braune Brut, was auch immer. Sondern vielleicht hilft es einfach, eher auf das zu zeigen, was man selber hat, was man selber verkörpert. Also grundsätzlich herzugehen und zu sagen, Eintracht Frankfurt hat andere Werte als die ARD, finde ich, als die AfD.
Bei AfD und ZDF sitzen sie in der ersten Reihe.
So, als schön. Ja, als die AfD finde ich ja richtig. Aber ich finde, dann muss es auch sozusagen in einer Art, ja, Kampagne ist immer so ein großes Wort, aber dann muss es einfach in auch Aktionen, in spürbaren Aktionen dann auch enden. Dann hilft es einfach nicht, dass du irgendwie No-to-Racism-Trailer im Umfeld von Fußball-Bundesliga-Geschichten zeigst, sondern dann musst du wirklich sich mal irgendwie Hospitanz beim FC St. Pauli machen und gucken, wie man einen Fußballverein auch politisch führen kann. Das mag nicht jedem gefallen, aber da ist es zumindest dann wirklich konsequent gelebt, da wird in Projekte investiert, da gibt es politische Aussagen, da wird gegen Nazis gearbeitet, gegen Homophobie gearbeitet und so weiter und so fort.
Letztendlich brauchst
du. Das fände ich super, wenn die ganze Bundesliga anfangen würde, das konsequent zu tun, herzlich willkommen.
Ja, aber letztendlich brauchst du halt mehr als nur ein Hashtag. Also, weil,
ja, sowieso. Genau.
Das ist es halt. Und jetzt probiere ich es nochmal mit der Überleitung.
So.
Kommen wir von sehr populären Aussagen im aktuellen Sportstudio zu unpopulären Aussagen im aktuellen Sportstudio, nämlich zu Michael Reschke vom VfB Stuttgart und zum VfB Stuttgart. Ich hatte ja das große Vergnügen, mit Michael Reschke bei Von Torra zu sitzen. Der einzige Rheinländer, der tatsächlich, glaube ich, zum Lachen in den Keller geht, deswegen ist er jetzt beim VfB Stuttgart. Also das war ein sehr interessantes Zusammentreffen und ich finde, das ist ein wahnsinnig interessantes.
Ist er so humorlos?
Ja, völlig.
Noch humorloser als Effenberg?
Ist Effenberg humorlos?
Völlig humorlos.
Völlig humorlos. Ich bekam eine Nachricht auf Facebook nach der Sendung. Ich hoffe, Herr Vogelsang, Sie sind gut nach Hause gekommen. So wie Michael Reschke Sie angeguckt hatten wir vor dem Fernseher Angst, dass er Ihnen nach der Sendung auflauern
würde. Oh mein Gott, was hast du denn da bloß gesagt?
Nee, ich hatte ihm halt nur eben gesagt, dass ich das schwierig finde, dass wenn man mit Taifun Korkut einen Trainer in den Abstiegskampf holt, der im Moment bei allen Vereinen vorher einen Punkteschnitt von knapp 1 hatte, ja. Dann kann man sich nämlich ausrechnen, wenn man den am 21. Spieltag holt, holt man noch maximal 14 Punkte. Und das reicht halt nicht für den Klassenerhalt.
Das wollte er nicht hören, ne?
Nein, da wollte er einiges nicht. Nein, aber es ist ganz witzig, weil bei Von Torra wurde die ganze Zeit auf zwei Ebenen gesprochen. Also wir probierten irgendwie zu erklären, was der VfB Stuttgart in der Außenwirkung macht. Mhm. Und Michael Reschke sagte die ganze Zeit, na, aber wir haben doch alles richtig gemacht. Wenn wir am Ende 15. werden, dann haben wir alles richtig gemacht. Und dann geht's ja eben los. Und da müssen wir am Anfang anfangen. Sie haben ja nun mal einen Trainer, über den wir oft gesprochen hatten, in Verbindung mit Borussia Dortmund, in Verbindung mit Mehmet Scholl, die neuen Laptop-Trainer, die Studententrainer. Jemand, der quasi ein Aufstiegsmärchen geschrieben hat. Hannes Wolf.
Ja.
Stand für etwas. Und er stand vor allen Dingen ja auch nicht alleine für etwas, sondern mit Jan Schindelmeiser als sportlichem Leiter und mit Simon Terodde. Das waren so die drei Figuren des VfB Stuttgart, der ja in die zweite Liga gegangen war und dort quasi eine Seelenkur durchlaufen hatte. Mitgliederrekorde, Zuschauerrekorde in der zweiten Liga und quasi dort ein Versprechen gegeben hat, wir sind jetzt ein anderer Verein und wir kommen wieder. Halbes Jahr später, Terodde in Köln, Schindelmeiser entlassen und Hannes Wolf entlassen. Basierend angeblich auf einem Zitat, und dann sind wir wieder im aktuellen Sportstudio, wo er sagte ins Mikrofon, Michael Reschke, wir müssen jetzt nochmal alles Spielerische und Taktische hinterfragen.
Ja.
Was ein schwieriger Satz ist, also es ist kein schwieriger Satz, wenn du nächste Woche mit demselben Trainer ins Endspiel gegen den VfL Wolfsburg gehst, ist ein sehr schwieriger Satz, wenn du am nächsten Tag den Aufstiegstrainer, der noch sehr jung ist, entlässt. Und dann kommt der Satz hinterher, naja, er hatte es sich selbst nicht mehr zugetraut. Weil damit verbrennst du ein Trainertalent und holst dann aber einen Trainer, der völlig unpopulär ist und deshalb dessen einzige Stärke ich im Moment heraussehen konnte, dass er in Bad Cannstatt wohnt und zum Trainingsgelände laufen kann.
Das ist doch mal was, ne? Dann ist der Helikopter von Jens Lehmann, also kann man jetzt langsam endgültig abgeben. Also natürlich haben wir alle, wie gesagt, bis Australien hingelacht, als man plötzlich hörte, die holen jetzt Korkut, weil also gerade in einer Situation, in der die Psyche einer kompletten Mannschaft einfach am Boden ist, wo man an den Erfolg nicht mehr glaubt, holst du einen fast schon den Treppenwitz der Trainerbranche, der wie kein zweiter für Misserfolg steht. Also auch die Leverkusen-Episode war ja nun alles andere als eine große Erfolgsgeschichte. Und was die Psychologie des Abstiegskampfes ist ja in erster Linie keine von besonders ausgefeilter Taktik oder sonst irgendetwas, sondern im Grunde genommen geht es ja, wenn man in dieser Situation einen neuen Trainer holt, in erster Linie darum, einfach irgendetwas aufzubrechen, irgendwas anders
und
zu
vor
machen
allen Dingen einen Neuanfang
und im Zweifel
suggerieren.
Jemanden zu holen, der für Erfolg steht. Deshalb haben diese ganzen Feuerwehrmänner ja dann irgendwann auch immer funktioniert, weil sie halt schon auf ihrer Liste Erfolge vorzuweisen hatten, egal mit welchen Methoden. Und dann holst du jemanden wie Korkut, der wie kein zweiter für Ach und Krach steht. So, und genau dann wird ja das passieren, was Lukas gerade gesagt hat. Dann holst du nämlich genau diesen Punkteschnitt und nichts anderes erwarten wir. Und
aber er hat ja nur Kork geholt, weil bei Markus Gisdol besetzt war.
Ja.
Nein, aber der Witz war, dass Reschke in dieser Sendung saß bei Von Tocher und immer sagte, ja, aber schauen Sie doch mal, ich habe Gomez zurückgeholt. Der ist Stuttgarter DNA. Ja, wir sprachen ja schon mal über die Club-DNA, Spieler-DNA. Ich habe Beck zurückgeholt, erfahrener Spieler, Stuttgart-DNA. Ich habe Aogo geholt, erfahrener Spieler. Was er gar nicht verstanden hat, natürlich kannst du am Ende mit Korkut 15. werden. Und du kannst mit diesen Spielern den Klassenerhalt schaffen. Aber was passiert ist mit diesem Aufstieg, mit dieser ganzen Euphorie, die Ausgliederung des Fußballvereins? Ja. Dieser Verein hatte ein tatsächliches Versprechen gegeben, für etwas anderes zu stehen, als für ewig quasi Misswirtschaft, dann vielleicht ein Abstieg unten irgendwie und beliebig zu sein, dauernd den Trainer zu wechseln. Und dieses Versprechen hatte dieser Verein gegeben mit eben Hannes Wolf, Schindelmeiser und jemand wie Terodde. Und alle sind weg und am Ende hast du diesen Präsidenten, der sagt, in den nächsten Jahren können nur noch Borussia Dortmund und Bayern München vor uns stehen. Ja, das ist ja ein Zitat. Und es sind beliebig geworden. Natürlich hat er recht, wenn sie am Ende die Klasse halten, darf sich keiner beschweren, dann ist es ein Erfolg für einen Aufsteiger. Aber es ist ja einfach nur, weil diese ganze Euphorie, die hatten ein Märchen, ein Fußballmärchen geschrieben in Stuttgart, ja, gut, und das aber, ist einfach komplett
hinweggefegt. Ja gut, aber dann erkundige dich aber mal beim FC Köln über die Tragfähigkeit solcher Märchen, über eine Saison hinweg. Also das ist dann ja einfach das ganz normale Graubrot, das du dann irgendwann wieder aus dem Schrank holst.
Ja, und ich finde, also jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Also ein Fußballmärchen ist jetzt der Wiederaufstieg vom VfB Stuttgart, der irgendwie vorher, keine Ahnung, 30 Jahre in der Bundesliga war.
Mit dem Begriff hatte ich tatsächlich gerade auch so ein bisschen.
Und dann sofort wieder aufsteigt mit einem Kader, der immer noch Bundesliga.
Es geht nicht um dass sie wieder aufgestiegen sind, sondern wie sie es verkauft haben, wie die Euphorie, wie sie plötzlich, wie dieser Verein zusammengerückt ist, wie plötzlich Menschen neu in den Verein gekommen sind, diese Ausgliederung, die Mitglieder wieder an diesen Verein geglaubt haben. Da ist eine Aufstiegs- und Aufbruchsstimmung gewesen, die man nicht kannte, die ja immer auch Vorbild sein sollte für das, was vielleicht der HSV mal durchleiden muss. Ja. Ja, ich habe ja den VfB Stuttgart auch in der Sendung dann als HSV des Südens beschrieben, was Reschke, glaube ich, auch nicht. Da ist er auch wieder in den Keller gegangen. Und das Problem ist einfach, dass sie damit sehr viel, glaube ich, Glaubwürdigkeit, also darum geht es, da ist ganz wenig Kredit im Verein.
Ja, aber ich glaube, die scheißen auf die Glaubwürdigkeit, wenn sie am Ende die Klasse halten, ne? Und das war dann, also das ist sicherlich immer so eine Situation, wie sie dann im Sportstudio war. Entlassen wurde Wolf ja dann ungefähr anderthalb Wochen später. Das heißt, Der hatte noch ein Spiel danach. Also das heißt, er hat es gesagt und das nächste Spiel hatte Wolf noch und danach wurde er entlassen. Es war nicht unmittelbar danach.
Ich glaube,
das Problem war ja genau das, dass diese öffentliche Aussage von Reschke Wolf als Trainer wirklich den endgültigen Kredit entzogen hat, weswegen er dann vor dem nächsten Spiel die Mannschaft tatsächlich, wie man so schön sagt, nicht mehr erreicht hatte.
Aber das müssen wir nochmal nachschlagen. Meiner Meinung nach, Samstagabend ist das gefallen und am Sonntag war er weg.
Nee, das war eine Woche später. Er hatte noch tatsächlich ein Spiel dazwischen. Also ich bin mir zu 85% sicher, dass es so war. Und das ist halt das Problem, ne? Wenn dann dein Vorgesetzter dich im Fernsehen öffentlich anzählt, dann hast du natürlich auch wirklich, dann hast du auch kaum noch die Möglichkeit irgendwie als Trainer so fest im Sattel zu sitzen, dass die Mannschaft sagt, okay, das ist hier der starke Mann, der sagt, wo es lang geht.
Wir reden doch von Michael Reschke, ne?
Ja.
Der doch vor einem Jahr noch als irgendwie der Superbrainer und Super Bayern irgendwie gewesen ist. So.
Richtig.
Von dem Mann reden wir doch.
Ja, ja.
Ne? Der ist doch schon länger im Fußball.
Ja, war ja vorher bei Leverkusen.
Die Frage ist doch ganz ernsthaft. Wer in Zeiten wie diesen, wo wir mittlerweile, und das ist ja nichts, es ist kein Phänomen, was über uns jetzt gerade hereinbricht, wo man jetzt hergehen kann und sagen kann, oh, die Medien haben sich aber gewandelt, weil die schreiben ja jetzt alle voneinander ab und die gucken ja auch alles. Das ist ja ein langsam gewachsener Prozess, der im Moment gerade seinen Höhepunkt erfahren hat mit diesem Mega-TV-Vertrag und so weiter und so fort. Menschen, die so lange im Fußball arbeiten und nicht in der Lage sind, die Bandbreite einer Aussage am Spielfeldrand oder in einer Sportsendung zu ergreifen oder zu überfassen oder zu überblicken, sind einfach unprofessionell.
Aber da sage ich, da habe ich direkt aus der Sendung für mich meine eigene These mitgenommen. Es ist folgendermaßen, wir haben hier Folgendes. Du hast einen jungen Trainer, der das erste Mal in der Bundesliga coacht, mit Hannes Wolf, wo man hinterher sagt, na, wenn dann öffentlich wird, dass der in der Kabine sitzt und sich nicht mehr zutraut, seine Mannschaft zu erreichen im Abstiegskampf, wenn man dann sagt, der wurde verbrannt, weil er das erste Mal quasi an der Seitenlinie in der Bundesliga steht und vielleicht den Job dann nicht mehr machen kann. Mhm. Ich glaube, die ganz große Angst von Michael Reschke ist, er steht ja auch das erste Mal quasi in der Öffentlichkeit als Person. Der war ja noch nicht sportlicher Leiter, der war immer der Mann im Hintergrund. Ja. Und ich glaube, das fliegt ihm in die Ohren. Der ist unter extrem großer Spannung, weil er das erste Mal quasi ja aus diesem, also es wäre so, als wenn Sven Mislintat plötzlich Sportdirektor beim BVB werden würde. Also quasi Diamantauge sei wachsam, ja, tritt dann quasi in die Öffentlichkeit, macht für sich ja auch erstmal alles richtig, aber ist vielleicht gar nicht dieser sportliche Leiter, den so ein Verein braucht. Ja, und dann ist natürlich der Druck total zu verstehen.
Ich glaube, wahrscheinlich ist noch, also so, ja, daraus resultierend hat Reschke im Grunde genommen ja schon den Watzke gemacht. Er hat im Sportstudio durch das, was er gesagt hat, schon mal ein bisschen die Last von sich selber als Sportvorstand genommen und es so dem Trainer schon mal so ein bisschen zugeschoben, wissend, dass der aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso nicht mehr lange im Amt sein wird, weil man ja schon hinter den Kulissen ja schon mit Korkut ungefähr 20 Sekunden verhandelt hat.
Ja, aber also diese grauenvolle Cover-Your-Ass-Mentalität, die geht mir ja schon in Konzernen und an anderen Stellen auf die Nerven. Also das ist einfach, wenn das Motiv ist, ich hole mich jetzt mal erstmal aus der Schusslinie.
Ja, aber ist doch zutiefst.
Ja, aber spricht natürlich aber auch da wieder für eine relativ geringe Gelassenheit, weil wenn du so früh in einem Amt bist und nicht in der Lage bist, den ersten Trainerwechsel oder glaubst nicht in der Lage zu sein, den ersten Trainerwechsel unbeschadet zu überleben, dann.
Was ihm halt in Stuttgart auf die Füße fällt als sportlicher Leiter ist, dass die Leute natürlich erwartet haben, na, wenn schon einer kommt, der Kroos entdeckt hat, Carvajal, Koman, Kimmich.
Ja.
Das ist ja eine unglaubliche Liste. Der hat ja unglaubliche Erfolge als Kaderplaner von Leverkusen und Bayern München.
Der kann nur K, das ist die Lösung. Kroos, Carvajal, Koman, Kimmich, der kann nur K.
Der schreibt sich nicht wie Karneval, der kann Carvajal. Warte mal bitte, ganz kurz. Wie schreibst du, jetzt buchstabier mal Carvajal. Also K-A-W-A-R-C-A-L-L.
Ja, aber komm, aber Mike hat doch recht. Wir reden hier über Michael Reschke, der ist Rheinländer, der sagt ja auch Stuttjacht.
Ja, Carvajal, ja. Einmal im Jahr ist Carvajal.
Und jetzt tue ich ihm großen Gefallen, jetzt kann ich doch noch Wolfram Eilenberger zitieren.
So, ja! Meine Damen und Herren, die nachfolgende Minute gehört dem Freund von Lukas Vogelsang, dem Philosophen Wolfram Eilenberger. Und bitte.
Ja, er hat mich angeschrieben und gesagt, sag mal, holt Dortmund eigentlich nur noch Spieler mit einem Stürmer mit einem Y im Namen?
Das war die Aussage der Woche vom Freund von Lukas Vogelsang, dem Philosophen Wolfram Eilenberger.
Man tut ihm Unrecht, weil die Hälfte, ich habe die Pointe natürlich unter den Tisch fallen lassen, aber es ist ja auch egal. Ja. Nein, aber, und die sagen in Stuttgart, das waren auch die Reaktionen viel auf Twitter und so, die Reaktionen waren, ja, wo ist denn dessen Netzwerk? Aogo, Beck, Gomez, ist das, was er uns jetzt bringt? Also, wo ich sage, hey, ganz ehrlich, für einen Aufsteiger so erfahrene Profis haben, ist doch eigentlich gar kein schlechter Weg.
Er hat so ein bisschen die Wertstofftonne irgendwo durchwühlt hinter so im Hinterhof, hat er geguckt, was noch da ist. Aber nein, völlig in Ordnung. Also Gomez und Aogo und so zu holen, sind ja alles honorige Verpflichtungen. Aber tja, vielleicht ist auch einfach das Tagesgeschäft zu aufreibend in dieser Funktion, dass man für so ein paar andere Sachen keinen Kopf mehr hat. Was mich wirklich einfach nur wundert, ist, dass Korkut der Einzige ist, den sie gekriegt haben. Das hat mich einfach überrascht.
Am Flughafen Richtung Istanbul, ne? Also der war schon unterwegs, der wusste von gar nichts. Das war wirklich so, hast du gerade Zeit? Ja, dann komm noch mal nach Stuttgart.
Wahnsinn. Also finde ich...
Stuttgart!
Also, ja, weil so Leute wie Weinziel oder so... Was mit Jens
Keller, Weinziel?
Ja, ne? Also, ja, Keller war doch sogar schon Trainer in Stuttgart. Der war doch quasi Co. von Christian Groß und hat dann doch in Stuttgart... Wobei das ja auch vorher egal ist. Man hätte theoretisch auch direkt wieder Labbadia verpflichten können. Spielt doch gar keine Rolle. Also es wäre ja nicht das erste Mal, dass Trainer zweimal bei einem Verein sind. Herzliche Grüße an Jupp Heynckes an dieser Stelle.
Vielleicht hätte man mit dem aktuellen Trainer auch noch weitermachen.
Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber das hat er ja sich nicht mehr zugetraut.
Ja, das hat er sich nicht mehr zugetraut. Das klingt auch ehrlicherweise so ein bisschen wie, hör mal, du nimmst jetzt mal die Zyankali-Kapsel, meinem Freund. So, das hat er sich nicht mehr zugetraut. Also wie kam es denn dazu? Also kommt dann Hannes Wolf und sagt, ich glaube, das wird nichts mehr mit mir.
Zitternd in der Kabine und hat gesagt, das schaffe ich nicht mehr.
Ach, das hat doch wer.
Selbstzweifel.
Wer hat denn das erzählt? Das hat dann Michael Reschke gesagt oder was? Oder wie? Wer hat denn, wo kommt denn
natürlich das erzählt? Natürlich hat das Reschke erzählt.
Der hat gesagt, Hannes Wolf sagt,
zitternd in der Kabine. Das ist seine Legende, die er mitgebracht hat ins Fernsehen.
Okay, ja, aber das hat er doch nicht auch im Sportstudio erzählt. Das ist doch nicht
dasselbe. Nein, das hat er bei uns erzählt.
Das hat er bei euch erzählt, ja. Wollte ich gerade sagen. Also das wäre, aber was ist denn da los? Wie kann man denn allen Ernstes sowas im Fernsehen über für jemanden, der in der Bundesliga noch was werden möchte als Trainer, also was muss es denn da auch für persönliche Ressentiments gegeben haben, dass man sowas über den gerade eben entlassenen Trainer sagt, also um ihn so zu demontieren, da muss es ja, also es ist entweder, ist es dumm oder böswillig, aber in beiden Fällen auf jeden Fall unverantwortlich. Also ich meine, gibt's auch gar nicht. Ich bin wirklich, du siehst mich gerade ernsthaft sehr überrascht. Ja,
hab ich lange nicht.
Dieses
Jetlag hat ein bisschen Menschlichkeit, wollte ich auch sagen. Da ist die Menschlichkeit zurückgekehrt bei Micky Beisenherz.
Ja.
Ab jetzt nur noch Jetlag.
Ja.
Sag mal, Zeremonienmeister, wie lange haben wir denn hier noch?
Oh, wir haben noch ein bisschen.
Ja? Ach so, dann meinst du so, ne? Dann schlägst du einfach so mal
10, 15 Minuten.
Was? Machen wir jetzt anderthalb Stunden oder ist es heute einfach so schön?
Es ist heute so schön.
Es ist wunderbar. Übrigens, hat sich das eigentlich erzählt, dass ich mit Kalli via Skype gesprochen hatte?
Nee.
Der hat einen großen Laptop, ne?
Nee, das war witzigerweise sogar diese schmale, wenn man irgendwie so hochkant filmt irgendwie. Nee, weil ich war im Versorgungszelt im Busch und dann haben die gerade mit Kalli via Skype gesprochen, weil er ja noch so ein Skype-Interview mit Ansgar Brinkmann im Dschungel hatte.
Ja.
Und dann lief ich gerade, natürlich Skype man mit Kalmund, wenn dann im Catering-Zelt. und dann ging ich da unten durch und dann sah ich ihn da gerade im Hintergrund und dann schob ich mich in dieses Skype-Interview von hinten rein, so im Hintergrund, schob ich mich ins Bild und während Kalli erzählte, stand ich im Hintergrund und hab ihn halt einfach nachgeäfft. Also, ja, komm, hier, ab. Und so hab's einfach nachgemacht und dann sah er mich da wieder und sagt, ah, guck mal da, der Micky, wir wollten doch noch essen gehen, sagte er. Das ist das Erste, was er sagte. Dann habe ich nur gesagt, ja, können wir machen. Aber du zahlst auf jeden Fall. Ey. Ich kann mir das nicht leisten. So, also ich habe mit Kalli jetzt noch ein Essensdate.
Rainer kam und war übrigens bei Sky am Wochenende ganz großartig, weil da ging es um diese Geschichte Gladbach gegen Leipzig.
Ja.
Und diese 19 Schweigeminuten wegen Gründung 1900, hier quasi Traditionsvereine gegen Retorten, gegen Dosenclub und so. Und hat er gesagt, ja, das sind die Richtigen, sagt er, irgendwie protestieren gegen Leipzig und ihr Verein hat irgendwie Taxofit, hier drei Sponsoren auf dem Arm, da noch hier und sagte. Und das fand ich mal ganz gut, weil es ja auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat, weil man kann es halt auch übertreiben. Ne?
Ja, eben, aber...
Also, du gehst essen mit Kalli.
Ja.
Da wollen wir natürlich einen Bericht haben.
Selbstverständlich.
Auf jeden Fall. Dann muss ich noch ein bisschen Hörerfragen beantworten, weil ich ja gesagt habe, ne, du bist wieder auf deutschem Boden.
Auf freiem Fuß.
Auf freiem Fuß.
Richtig.
Und die erste Frage war, welcher Flugsteig?
Schön. Sehr gut.
Oder?
Ja, das finde ich gut. Aber ich hab nur irgendeiner hat nur geschrieben, ob der Dschungel vorbei ist, Klammer auf. Ich gucke ja kein Fernsehen. Da habe ich mir gedacht,
Das ist vor allen Dingen vor Thema auf freiem Fuß. Ist so ein bisschen, ich habe immer gedacht, du hältst irgendwann so ein Schädel, wo steht seit 18 Tagen in der Gewalt von RTL.
Genau, Flugsteig I-40, Fragezeichen. Ja.
Like, wer ihn noch kennt. Das ist das, weil du das immer sagst.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja, wir haben die besten Fans der Welt. Man kann es nicht anders sagen.
Ja. Aber dann machen wir doch mal, weil wir uns ja gerade schon so, wir plätschert ja gerade so aus, dann machen wir doch mal was zur. Weil warte, bevor, lies noch eins vor, aber ich sage, wir vorbereiten noch, weil es jetzt so zur Stimmung passt. Wir müssen noch, und das erwarte ich von euch, etwas zu diesem unsäglichen Schneckenrennen an der Bundesliga. Ich mache es in Anführungszeichen, Gänsefüßchen hat man früher gesagt, Schneckenrennen an der Bundesligaspitze. Da würde ich gerne noch mal was von euch zu hören.
Dortmund auf Augenhöhe mit Real Madrid. Ich kann es nur noch mal wieder sagen. Ne? So.
Läuft alles.
Läuft,
top. Läuft.
Ja, was soll man dazu sagen? Also, ich habe gestern nur eine Schlagzeile gelesen, weil ich die Punktedifferenz jetzt nicht en Detail kenne, ob die... Übrigens auch eine dieser verkackten Schlagzeilen, die man seit 5 Jahren liest, ob die Bayern denn dieses Jahr
im März.
Quasi im März Meister werden, Fragezeichen. Und noch einmal, ich weiß, das habe ich in dieser Sendung auch schon ein paar Mal gesagt, mir wird Angst und Bange, wenn ich bedenke, dass das ja eher bei den Bayern nur eine Durchschnittssaison ist und sie erst nach dieser Saison richtig angreifen, um international dann auch wirklich konkurrenzfähig zu sein. Aber da gilt
auch wieder, hüte dich vor den Siegen des März.
So. Und das ist natürlich äußerst bedenklich, wenn man weiß, dass sie halt einfach nach dieser Saison richtig auffahren werden. Und
es ist so. Aber es ist doch tatsächlich so das Gefühl, ich war bei Dortmund gegen Freiburg im Stadion, dann habe ich Schalke gegen Bremen geguckt. Es ist doch tatsächlich alles hinter den Bayern. Ist ja total beliebig und auch austauschbar und so, es ist ja auch so, dann kann der eine, kann Sechster sein am Spieltag, aber kann auch Zweiter sein. Ja. Eintracht Frankfurt ist von, dann verliert Eintracht Frankfurt, aber gegen Augsburg, die dann nur noch 2 Punkte hinter Eintracht Frankfurt sind, damit ist quasi die größte Überraschungsmannschaft nicht mehr Eintracht Frankfurt, sondern Augsburg, das wechselt ja dann auch quasi von Spieltag zu Spieltag und dann hast du Schalke 04, wo du denkst, ach, jetzt haben die mit Tedesco, und dann denkst du, jetzt geht's mal, jetzt haben sie, das wird was.
Dann haben die letzten 4 Spiele auch schon.
Und außerdem haben die einen super Torwart, der wahrscheinlich sogar noch als Geheimtipp die Nummer 3 bei der WM wird, zack, direkt werden zwei Fehler von Ralf Fährmann und dann verlierst du letzte Sekunde gegen Werder Bremen. Also es ist auch wirklich, es ist, und ich habe mir die Spiele auch extra nochmal in der Konferenz angeguckt und dann die Zusammenfassung und so, es ist auch teilweise unerträglich anzuschauen. Mhm. Also so, das schlimmste Spiel war, und da muss ich als Berliner leider zugeben, das schlimmste Spiel war Hertha BSC gegen Hoffenheim. Hoffenheim auch eigentlich eine Mannschaft, die da oben mitspielen müsste. Ja. Oh,
aber, haben doch Hertha BSC gegen Dortmund gesehen. Das war doch auch schlimm.
Es ist alles wirklich.
Ja. Das Interessante ist ja, dass wir, glaube ich, vor zwei Wochen, wo wir uns etwas sehr kritisch über Bundesliga und sonstige Sachen irgendwie geäußert haben und ja wirklich auch über die Bayern und die Entwicklung vor allen Dingen der Bayern irgendwie kritisch geäußert haben und ja richtig auf die Fräse bekommen haben dafür. Und jetzt schreiben es alle. Wie langweilig die Bundesliga. Überall Tagesspiegel, Rheinische Post, Spiegel hat angefangen darüber zu berichten und so weiter.
Gut, aber ich meine,
ich will jetzt nicht damit sagen, dass die alle MML hören und
doch.
Und dann doch.
Die schreiben alle von uns ab. Die werden auch heute durch den Podcast erst auf die Krim-Aussagen von Hoeneß aufmerksam. Ja, das ist wirklich, du weißt nicht, wie das in deutschen Redaktionsstuben aussieht.
Übermorgen steht in der Zeitung, Fußball-Podcast warnt vor der AfD.
Ja, genau.
Der Weckruf.
Die AfD, dass die teilweise rechte Sachen sagt, das haben die jetzt, werden die durchaus durch uns erstmal darauf aufmerksam.
Ach so.
Ja, das ist das. Ja, nein, das wussten die gar nicht.
Aber ich sag nochmal, in der Zeitung stand auch, Definition von Schneckenrennen ist übrigens ein Amüsement für Kinder. Ich möchte den Kindern im Moment nicht die Bundesliga zeigen müssen.
Musst du ja auch nicht, weil die gucken ja auf der PlayStation.
Division. So, was macht ihr denn da? Wir gucken auf der PlayStation hier Real Madrid gegen Barcelona den ganzen Tag.
Die gucken sich einfach auf der PlayStation die geilen Spieler der Premier League und der Primera Division an. Ah. Das musst du nicht. Oder sie spielen Juventus Turin.
Ja. Meine Tochter war jetzt das erste Mal im Stadion, die war bei St. Pauli.
Und?
Naja, sagen wir mal so, jetzt ist sie auf jeden Fall wird sie schon mal kein HSV-Fan, ne? Also das ist ja auch schon mal irgendwie ganz gut. Die Kombination BVB, St. Pauli ist doch
eigentlich. Wie konnten wir eigentlich überhaupt noch nicht über den Hamburger Sportverein, in diesen ganzen Themen, den großen Themen, die wir gehabt haben, haben wir den kleinen HSV.
Ja, aber wir hatten doch laut Lukas doch den HSV des Südens doch schon mehrfach quasi heute.
Jetzt muss man sagen, jetzt haben wir, die Leute werfen uns ja immer vor, wir machen nur BVB und nur HSV, jetzt haben wir jetzt haben wir das verpackt. Wir fangen quasi mit dem BVB an.
Ja.
Da verlieren wir schon die ersten Hörer.
Ja.
Und manche, die dann nach hinten spulen, hören jetzt, dass wir über den HSV reden. Der ganze schöne Mittelteil ist damit verloren.
Ja. Aber zum Glück, aber zum Glück haben sie wenigstens die 8-minütige Black Panther-Werbung am Anfang gehört. Ein Glück. Ein Glück.
Meinst du, die sollten wir nochmal
aber es ist doch tatsächlich nur, also im Abstiegskampf ist doch rein für die Show nur Verlass auf den HSV. Da denkst du, okay, schon alles gesehen, da werden im Jenischpark irgendwie Dokumente gefunden und so. Ja. Und dann denkst du, okay, jetzt haben die Hollerbach geholt, jetzt haben alle irgendwie 3 Medizinbälle am Knöchel, jetzt ist da erstmal Ruhe und Ordnung. Zack, Putschversuch.
Ja, ja, und genau. Und natürlich der ewige Kühne, der halt einfach dann auch wieder, also jetzt war es ja wohl, weil diese Mitgliederversammlung gestern oder Aufsichtsratssitzung oder was auch immer das war, da war Kühne wohl da war jetzt nicht so viel, aber eine Woche vorher hat er sich ja auch wieder öffentlich geäußert über Bruchhaken und Tott. Also der Klassiker halt einfach. Wieder mal, Kühne meldet sich, alles pfeifen, taugen alle nix. Also Business as usual. Der HSV, der ist quasi das Manufaktum der Bundesliga. Da gibt's hier noch die schönen Dinge, auf die ist Verlass.
Grundsätzlich muss man ja auch da mal dazu sagen, da hilft vielleicht auch ein bisschen differenzieren, weil ein Aufsichtsrat ist ja ein Aufsichtsrat, der ja sozusagen checken soll und überwachen soll, dass auch alles irgendwie läuft. Es ist mittlerweile nur noch ein Sechsergremium beim Hamburger Sportverein.
Wie haben die das eigentlich geschafft, von diesen gefühlt 35 Leuten da auf 6 zu kommen? Immerhin.
Profibereich gegliedert.
Ja, so. Beim HSV gilt Checks in Medizin Balances.
So. Und jetzt hat sich der Aufsichtsrat in Form von Felix Goethardt, das sind übrigens höchste, adligste Hamburger Kreise.
Ja, natürlich.
Tatsächlich sogar. Kritisch auseinandergesetzt mit der Situation und die Frage gestellt, ob man nicht Bruchhagen und Tott entsorgen sollte. Mhm. Ist ja eigentlich.
Super.
Ist ja eigentlich. Kann ja mal ein Aufsichtsrat ja mal machen, wenn man das Gefühl hat, ey, wir steigen hier ab.
Ja, aber doch nicht alle drei Wochen.
Ja, gefühlt, ne?
Ja. Die Frage ist, wie unprofessionell ist eigentlich der Laden, dass noch nicht mal in einem Kreis von 6 Leuten eine E-Mail einfach mal geheim bleibt? So, da kann man doch hergehen und sagen, pass auf Felix, kannst du mal bitte irgendwie, entweder gehst du hier zu deinem Adlatus Kühne zurück und sagst, nee, wollen sie nicht, oder du hältst jetzt einfach mal die Fresse.
Ja, ja.
So. Und dann war es das aber auch und dann kriegt niemand davon etwas mit. Ja. Ein Aufsichtsrat, 6 Leute und von 6 Leuten hast du wieder einen dabei, der irgendwie das gleich mal an die Presse weitergibt.
Ja, weil die halt einfach am Wochenende alle Golf spielen sind und das sind halt alles Tratschtanten, denen ist auch langweilig. Wenn du die Fotos vom HSV-Aufsichtsrats siehst, dann weißt du auch nie, ist das jetzt der Aufsichtsrat oder sind das Bilder vom Sylter Krebsessen? Und du weißt halt einfach, das sind auch alles Tratschtanten, denen ist langweilig, die haben auch sonst nichts zu tun.
Ja, Felix lustigerweise auch, der ist ja aufgewachsen, großgezogen worden von Professor Servatius, dem Testamentsverwalter von Axel Springer.
Ja, also es kann hamburgischer kann
so ein Satz sein. Sein Bruder ist verheiratet mit Jonika Jahr. Also wir sind hier wirklich.
So. No? Ja, es ist so Hamburg, wie etwas Hamburg sein kann. Dass sie nicht alle noch rote Chinos getragen haben, ist eigentlich alles.
Und alle treffen sich bei Rüdiger Kowalke und essen Fisch.
Wirklich, oder? Ist ein Elend. Es ist so eine tolle Stadt, aber
der Bundesliga-Chino.
Ach Gott, ey.
Der Bundesliga.
Der Bundesliga-Chino. Ja, so ist das.
Null der HSV.
Aber es ist auch wiederum nur für diese Kicker-Überschrift, die ja immer noch meine Lieblingsüberschrift ist.
Bitte.
Dino Zoff.
Ja, das ist schön.
Dafür machen die das. Ich bin der Meinung, dass die immer wieder alle paar Wochen aktuell wird. Dafür wird das beim. Und dass sich Aribert Bruchhagen jetzt sogar nach der Eintracht Frankfurt von vor 5 bis 8 Jahren sehnt. Soweit haben sie ihn jetzt nämlich schon.
Ja, das war ja zumindest ein beständiger Bundesliga-Club. Ja. Ne? Kann man ja nicht anders sagen.
Könnte man auch mal kritisch hinterfragen. Ne? Also 2 Vereine geführt in 2 großen Städten mit mit viel, viel Geld.
Ja. Tja.
Tja. Wie ist es denn hier mit deinem Schlaganfall?
Es ist besser geworden. Also irgendwo zwischen Wortspiel 5 und 38 hat Lukas mich langsam auf Betriebstemperatur.
Ist das so?
Das waren diesmal gar nicht so viele.
Meinst du, was?
Das waren nicht viele?
Es sind, ganz ehrlich, während ich das gesagt habe, 500 Mitglieder in meinen Fanclub eingetreten und ich habe 5000 Hassmails bekommen.
Ja. Und 7000 Leute sind auch in die SPD eingetreten, weil sie gegen den Koalitionsvertrag So, das auch noch.
Das wird auch noch sehr, sehr lustig. Ne?
Sag mal, können wir noch irgendwie so ein bisschen Tralafitti hier für Dominik Böhner machen? Der wollte, dass wir nicht mehr so viel über Fußball reden.
Ich hab keine Kraft mehr. Was könnte ich denn jetzt noch machen?
Hätten wir nicht in der Mitte der Sendung noch mal über den Black Panther reden müssen?
Was?
Wir reden natürlich über den Black Panther. Empfehlen ihn noch mal. 12. Februar geht's ins Kino. Kurz noch mal Werbung. Der
Black Panther. 15. Februar.
Black Panther. Zu meiner Zeit, da war das noch Roberto Blanco. Das ist der Black Panther meiner Generation. Verstehst du? Der Puppenspieler von Mexiko. Und sowieso, der Tochter von Roberto Blanco sind die Nippel abgefallen. Verstehst du? Nach der Brust-OP. Ja, die ist abgestorben. Aber da spricht ja in eurem Scheiß-Podcast wieder keiner drüber. Das sind die Probleme, die Leute interessieren. Habe ich heute in der Bild gesehen. Die Nippel sind hier abgefallen. Abgestorben. So, und ihr sitzt hier und unterhaltet euch über Fußball. Und Putin, lass den Mann in Ruhe. Ne? Der hat übrigens auch ausgesprochen schöne Nippel. Das habe ich auf seinem aktuellen Kalender. Aber das ist euch nicht so weit, ja, völlig egal.
Mann. So, Lukas.
Gut.
Mach mal Laden dicht, oder? Schließ mal ab.
Ja.
Klappe zu, Affe tot.
Gehen direkt ins Kino.
So.